ARD.
Das interessiert mich eigentlich immer am meisten, dieses, wie funktionieren Menschen miteinander und was passiert zwischen Menschen, wenn man bedenkt, dass ja auch in jedem Einzelnen was passiert, was dazu führt, dass er sich halt in der Interaktion und im Zusammenleben so oder so verhält oder nicht verhält. Das finde ich immer ganz spannend.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Lore Krohn und Stefan Oschwart.
Orte und Worte geht ja immer raus an Orte, die eine Rolle spielen für das Schreiben eines Buches oder Orte, die für die Autorin oder den Autor eine Bedeutung haben. Ja, und in dieser Woche ist unser Lieblingsort natürlich die Frankfurter Buchmesse. Klar, da, wo sich die Büchermenschen dieser Welt gerade alle ballen. Anne-Dore springt in diesen Tagen durch die Messehallen und hat für uns dort die Autorin Isabel Bogdan getroffen. Anne-Dore, wo habt ihr euch verabredet?
An einem wunderbaren Ort, nämlich auf der ARD-Bühne. Mm. Das ist ein klasse Ort auf der Messe. Da finden im Halbstundentakt Gespräche statt. Heute zum Beispiel saßen auf dieser Bühne unter anderem Lucy Fricke, Yuval Noah Harari oder Arno Geiger, den du, Stefan, neulich für uns ja auch getroffen hast für Orte und Worte. Im Moment ist auf der Buchmesse nur Fachpublikum da, aber wir hatten trotzdem einige da sitzen. Isabel Bogdan ist bekannt. Ihr erstes Buch ist 2016 erschienen und es war sofort ein Bestseller. Der Pfau, das stand wirklich monatelang auf den Bestsellerlisten. Und auch ihr zweites Buch, Laufen, das ist 2019 herausgekommen. Das ist auch total erfolgreich gewesen und die wurden beide auch verfilmt.
Wohnverwandtschaften, so heißt das neue Buch. Worum geht's denn in dem?
Ja, der Roman spielt in großen Teilen in einer Hamburger WG, aber das ist keine typische Studi-WG, sondern eine WG für Leute, ich sage jetzt mal mittleren Alters. Die sind so zwischen Anfang 30 und Ende 60 und teilen nicht nur Küche und Bad, sondern auch ihren Alltag und ihre Sorgen. Da ist zum Beispiel Anke, eine Schauspielerin, die mit 50 Jahren keine Jobs mehr bekommt. Da ist Murat, der immer gut gelaunt ist und die ganze WG bekocht. Und da ist Jörg mit 68 Jahren der Älteste, der nach dem Tod seiner Frau aus der Familienwohnung eben eine WG gemacht hat. Und am Anfang lernt man gleich Konstanze kennen, eine Zahnärztin, die hat sich gerade getrennt und will eigentlich nur ganz kurz in diese WG einziehen, bis sie dann was Eigenes findet. Aber dann kommt es natürlich anders.
Klingt nach Kammerspiel, so vom Setting her. Dann ist es auch ganz schön in der WG.
Ja, das verrate ich natürlich nicht, wie es weitergeht, aber es geht auf jeden Fall um ganz große Fragen. Wer oder was ist eigentlich Familie? Ist man unkomplett, wenn man als Single in einer WG lebt? Und wie geht man damit um, wenn einer krank wird? Denn Jörg, dieser WG-Älteste, der erkrankt an Demenz. Das kann man, glaube ich, schon verraten. Und die anderen fragen sich dann, wie sie damit umgehen. Also es ist so ein ganz leichtfüßiger, unterhaltsamer und ganz warmherziger Roman mit so einem Blick fürs Wesentliche. Und das war sehr schön, mit ihr darüber zu sprechen.
Und über den habt ihr gesprochen, über diesen Blick aufs Wesentliche auf der Frankfurter Buchmesse und zwar auf der ARD-Bühne.
Schönen guten Morgen, schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr, jetzt mit Isabel Bogdan zu sprechen. Und wir alle werden für die nächste halbe Stunde mit ihr in eine Hamburger WG einziehen. Herzlich willkommen, Isabel Bogdan, mit deinem neuen Roman Wohnverwandtschaften.
Dankeschön. Guten Morgen.
Ja, Isabel Bogdan ist Hamburgerin. Sie ist von Haus aus Übersetzerin. Vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen auch schon Bücher gelesen, die Isabel Bogdan übersetzt hat, zum Beispiel von Jonathan Safran Foer, von Jane Gardam oder Alice Sebold. Und als Autorin trat sie im Jahr 2016 auf mit dem unglaublich berühmt gewordenen Buch Der Pfau. Das stand ja monatelang auf den Bestsellerlisten. Also so wünscht man sich das, wenn man als Autorin die Bühne, die literarische Bühne betritt. Und auch das zweite Buch von dir, Laufen, 2019, erschienen ist auch sehr gut gelaufen. Jetzt also der dritte Roman, Wohnverwandtschaften. Wenn du jetzt auf dieses Trio schaust von diesen drei Büchern, inwiefern hängen die vielleicht auch ein bisschen miteinander zusammen oder in welche Reihung würdest du die sehen?
Also erstmal haben sie alle drei fantastische Cover und die korrespondieren irgendwie, finde ich. Die Cover macht Barbara Toben und ich mag das total gerne, diese drei nebeneinander zu sehen. weil die Cover auch, also zwar korrespondieren und irgendwie miteinander zu tun haben, aber doch auch sehr klar machen, dass es sehr unterschiedliche Bücher sind. Ich meine, der Pfau war so eine fluffige Komödie, das macht Spaß, hoffe ich, und tut nicht weiter weh. Laufen hat wirklich ein ernstes und schweres Thema und ist auch eigentlich literarischer, ist einfach eine völlig andere Ansage als der Pfau. Jetzt bei den Wohnverwandtschaften kann ich es noch gar nicht so richtig sagen. Es ist vielleicht eine Tragikomödie oder so. Und was ich ganz toll fand, war, dass mir Leute, die mich gut kennen, gesagt haben, der Pfau und Laufen sind so unterschiedlich, aber ich höre bei beiden genau, dass du das bist. Und das fand ich irgendwie toll, das mochte ich.
Ja, das ist schön, dann liest man den Stil von dir raus. Ich kann das auch unterstreichen, das Tragikomik passt ganz gut, finde ich. Sehr direkt, sehr alltagstauglich, aber im besten Sinne jetzt gemeint. Und die Figuren so richtig aus dem Leben. Der Pfau, da ging es um einen verrückt gewordenen Pfau in den schottischen Highlands. In Laufen ging es um eine Hamburgerin, die nach dem Selbstmord ihres Lebensgefährten um ihr Leben läuft, die wieder neu sich aufstellt. Und jetzt nimmst du uns mit in eine WG in Hamburg. Wie kam es zu dieser Idee, dass du in dein neues Buch eine Wohngemeinschaft ins Zentrum stellst?
Das ist eine gute Frage, die jetzt immer kommt. Und ich fürchte, ich kann die tatsächlich nicht beantworten. Ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich bei dieser WG angekommen war und habe mich dem irgendwie auf verschlungenen Wegen genähert, die ich jetzt gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Ich wollte so ein bisschen viele kleine Geschichten in eine große packen und war erst bei so einer Wohnstraße, bei so einer Nachbarschaft. Und dann dachte ich so, nee, du hast schon jetzt so lange selber nicht mehr in einer Kleinstadt gewohnt. Pack das mal lieber in die Stadt. Und dann war ich kurz bei einer Hausgemeinschaft und irgendwann wurde es immer kleiner, bin ich bei dieser Wohngemeinschaft gelandet, weil sich da noch besser die kleinen Einzelgeschichten der einzelnen Figuren miteinander verweben lassen, weil halt alle auch sehr aufeinander angewiesen sind und dieses Miteinander genauso wichtig ist wie die einzelnen Themen und Probleme der Einzelfiguren. Und dafür war eine WG irgendwie gut geeignet, fand ich.
Es geht um vier Menschen, die zusammen wohnen in Hamburg. Am Anfang steht ein Ende, nämlich das Ende einer Beziehung. Da ist Konstanze irgendwas in den 30ern und die ist frisch getrennt. Und die zieht dann in diese WG, aber eigentlich gar nicht als überzeugte WG-Bewohnerin.
Nee, gar nicht. Also die findet in Hamburg nicht so schnell eine Wohnung. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt, mit dem sie zusammengelebt hat, will dann auch, sie ist von ihrer Art her so sehr strukturiert und ordentlich und ist einfach der Typ, der sagt, wenn ich mich jetzt getrennt habe, dann will ich auch möglichst schnell da raus aus dieser Wohnsituation und findet nicht so schnell eine Wohnung in Hamburg, wie niemand eine Wohnung in Hamburg findet oder in anderen großen Städten und sieht das erstmal als Übergangslösung an. Dann gibt's Murat, der installiert Software in Arztpraxen und Konstanze ist Zahnärztin und er hat einfach in ihrer Praxis den Zettel gesehen, dass sie eine Wohnung sucht und hat dann gesagt, Mensch, bei uns ist doch noch ein Zimmer frei und das bietet sich doch an.
Bei dem Titel Wohnverwandtschaften, klar, da schwingen natürlich die Wahlverwandtschaften von Goethe mit. Das ist einfach eine schöne Anspielung. Und da geht es auch um vier Personen. Da ist ein Paar, das abgeschieden lebt und dann kommen zwei weitere Personen dazu, was in dem Fall bei Goethe zu einem Auseinanderbrechen führt. Aber bei dir ist es ja genau eine gegenläufige Bewegung. Diese vier Menschen, die in dieser Wohnung leben, mehr oder weniger freiwillig, die wachsen ja im Laufe dieses Buches mehr und mehr zusammen. War dir das ein Anliegen, über zwischenmenschliches Zusammenwohnen zu schreiben?
Also der Goethe war mir ehrlich gesagt überhaupt kein Anliegen.
Aber der Titel ist ja großartig, weil er darauf anspielt.
Tatsächlich war der Titel so, dass der Verlag gefragt hat, hast du schon einen Titel? Und ich habe gesagt, nee, überhaupt nicht. Mir fällt auch nur so Quatsch ein, sowas wie Wohnverwandtschaften. Und im Verlag sagten sie alle, oh super, das nehmen wir. Und ich habe erst mal gesagt, das kann ich nicht machen. Ich kann mir ja nicht Goethes Fußstapfen dahinstellen. Und dann haben sie alle gesagt, ach Quatsch, Goethe. Und jetzt sagen mir alle, wie super dieser Titel ist. Also ich habe da am Anfang erstmal mit gehadert. Aber ja, genau, mir war das wichtig, das interessiert mich eigentlich immer am meisten, dieses, wie funktionieren Menschen miteinander und was passiert zwischen Menschen. Wenn man bedenkt, dass ja auch in jedem Einzelnen was passiert, was dazu führt, dass er sich halt in der Interaktion und im Zusammenleben so oder so verhält oder nicht verhält. Das finde ich immer ganz spannend.
Dieses Kleeblatt, die du da zusammen in eine Wohnung setzt, muss man vielleicht noch dazu sagen, die haben auch unterschiedliche Altersstufen. Der Älteste heißt Jörg, der ist so 68 und der hat diese Wohnung als Wohngemeinschaft gegründet, weil er Witwer ist. Und dann gibt es noch Anke, eine leider arbeitslose Schauspielerin um die 50. Murat und Konstanze haben wir schon genannt. Inwiefern war es dir denn auch ein Anliegen über das Thema Wohnen, du hast eben schon gesagt, Wohnknappheit, Wohnungsmarkt und so weiter zu schreiben?
Ich bin nicht von der Seite aus gekommen, aber als ich dann bei dem Thema WG gelandet war, habe ich dann gedacht, das ist ja auch ein total virulentes Thema eigentlich, ein ganz akutes Thema, weil, wie gesagt, sich alle eigentlich in den Großstädten kaum noch Wohnungen leisten können. Das ist das eine. Das andere ist die zunehmende Vereinsamung, auch gerade in Großstädten, glaube ich, wo wir einfach einen unfassbar hohen Anteil an Single-Wohnungen haben, was weder für das Zusammenleben der gesamten städtischen Gemeinschaft noch für die Nutzung von Wohnraum so richtig optimal ist eigentlich. Und ich glaube, dass sich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viel mehr noch so alternative Wohnformen entwickeln werden und dass das gut ist. Also wir sind heute alle nicht mehr so sehr auf die Kernfamilie angewiesen. Neulich sagte jemand, solche Ideen sind auch dafür geeignet, die romantische Liebe von ihrem hohen Ross runterzuholen. Das fand ich eine schöne Formulierung, weil wir haben es ja eigentlich noch so ein bisschen alle gelernt. Das Ziel im Leben ist, die romantische Liebe, den einen Lebenspartner oder Lebenspartnerin zu finden und dann glücklich bis an unser Ende zu leben. Die Wahrheit ist, ganz oft ist das nicht so. Und es ist gut, dass es nicht so ist, dass wir nicht mehr so darauf angewiesen sind, in der Familie zu sein. Also es ist toll, wenn man eine tolle Familie hat, aber viele haben die nicht. Und früher gab es quasi keine andere Möglichkeit, als in einer Zweierbeziehung und in der Kernfamilie sein Leben zu verbringen. Und jetzt gibt es diese Möglichkeiten und das ist toll.
Und das ist es auf jeden Fall auch, eben ein Roman dann über die Wahlverwandtschaften, weil diese vier dann eben wirklich zu einer Familie werden, füreinander Verantwortung übernehmen. Es gibt ja diesen schönen Satz, Freunde sind die Menschen, die dich mögen, obwohl sie dich kennen. Das passt, finde ich, zu dem Buch auch gut, weil diese Figuren ja auch so menschlich sind, in all ihrer Geworfenheit, in ihren Fehlern will ich es gar nicht nennen, aber einfach in ihren alltäglichen Problemen. Wie hast du denn dieses Kleeblatt der Figuren ausgearbeitet? Wie bist du zu diesen vier sehr starken Charakteren gekommen als Autorin?
Das ist so ähnlich wie die Frage, wie ich zu der WG gekommen bin. Ich kann das nicht mehr so gut nachvollziehen. Also ich wollte damit anfangen, dass jemand neu einzieht und so ein bisschen das bisherige Gefüge durcheinander bringt. Ich wollte, dass jemand im Laufe des Romans krank wird oder irgendein Problem entwickelt, was dafür sorgt, dass alle sich neu sortieren müssen und sich fragen müssen, ist es hier jetzt die Wahlfamilie oder ist es eine reine Zweck-WG? Ich wollte, dass jeder so sein eigenes Thema hat, was ihn beschäftigt. Dann ist mir also diese Idee mit der arbeitslosen Schauspielerin Anfang 50, das liegt, glaube ich, gerade total in der Luft. Das ist so ein Gesprächsthema. Es gab dann diese große Aktion von Palais Flux, die da jetzt Let's Change the Picture oder was da der Slogan ist, dass man einfach mal wieder möchte, dass es Rollen gibt für Frauen über 50. Da war ich da aber schon dran und dachte, ja super, es ist offensichtlich wirklich ein Thema, was rumliegt. Und Murat kam, glaube ich, deswegen, weil in meiner eigenen Studi-WG so einer war, der einfach immer gut gelaunt war, immer positiv, immer Tür auf und gesagt, komm mal alle rein, ich koche für alle und so. Und so jemanden wollte ich da auch haben, der dann die gute Laune verbreitet.
Mit dem will man sofort zusammenwohnen, nicht nur wegen der guten Laune, sondern vor allem, weil er so wunderbar kocht. Lesen Sie
und
dieses
man,
Buch
man möchte
nur
auch mit ihm in den Schrebergarten.
Auch, das möchte man auch. Er hat auch noch einen Schrebergarten, wo er dann das Gemüse erntet, das er dann später in der WG verkocht. Diesen Roman sollte man wirklich nur satt lesen oder wenn man genug Essen in Reichweite hat, weil einem dauernd das Wasser im Mund zusammenläuft, weil die so wahnsinnig leckere Sachen kochen.
Käsespätzle.
Zum Beispiel. Was ich literarisch sehr interessant fand, war der ständige Perspektivwechsel. Es gibt nicht eine Hauptfigur, die erzählt, sondern du springst immer in die Köpfe abwechselnd, dieser vier Figuren. Das ist so wie Rollenprosa. Also mal erzählst du eben aus Murats Sicht, dann wieder aus Konstanzes Sicht und so weiter. Ist dir das so gegangen, wie viele Autorinnen und Autoren oft erzählen in Interviews, dass die Figuren beim Schreiben so richtig lebendig geworden sind? Weil es liest sich so, als sei dir das ganz leicht von der Hand gegangen. Die klingen ja auch sehr unterschiedlich, diese vier.
Das ist mir überhaupt nicht leicht von der Hand gegangen. Ich habe, also als ich beschlossen hatte, ich mache das wirklich mit vier wechselnden Ich-Erzähler-Perspektiven, habe ich erstmal gedacht, bin ich eigentlich bescheuert? Ich muss nicht einen Sound finden für dieses Buch, sondern ich muss vier Sounds finden, was einfach mal diese Schwierigkeit vervierfacht. Dann hatte ich beschlossen, das Problem, was dann alle beschäftigt, wird sein, dass Jörg dement wird. Und dann dachte ich, ja genau, einen dementen Ich-Erzähler schreiben, das geht ja eigentlich gar nicht. Wie soll ich denn das machen? Also mir geht es immer so, dass ich die Figuren tatsächlich beim Schreiben erst kennenlerne. Und ich dachte, wenn ich jetzt, bisher bei den beiden ersten Büchern habe ich erstmal drauf losgeschrieben und wenn ich dann irgendwas das Gefühl hatte, ich verliere gerade so ein bisschen den Überblick, dann habe ich mir einen Plan gemacht und habe gesagt, okay, das ist hier und das ist da und das sortiere ich so und dann geht das so und so weiter. Diesmal hatte ich das Gefühl, bei vier wechselnden Perspektiven brauche ich vorher einen Plan. Ich kann das nicht so drauf losmachen. Aber wie soll ich denn einen Plan machen, wenn ich meine Figuren noch gar nicht kenne? Und das hat sich gegenseitig total gehemmt. Und dann habe ich auch manchmal das Gefühl, ich bin auch selber total begriffsstutzig. Also ich wusste von Anfang an, Murat ist so ein Typ, der ist irgendwie in den 40ern und der ist einfach der Typ, der in so einer Altherren-Hobby-Fußballmannschaft kickt. Einmal die Woche. In Wahrheit geht es natürlich nur um das Bier danach. Aber sie haben auch alle Spaß dran, in der Halle rumzurennen und zu brüllen und sich auf die Schultern zu klopfen. Und so ein Typ ist das. Dann habe ich mit meinem Kollegen Ingo Herzke lange gesprochen, der in genau so einer Mannschaft spielt. Der hat mir alles erzählt, wie sie das so machen, was sie für Vorsichtsmaßnahmen haben, damit sie sich nicht verletzen, weil sie natürlich alle eigentlich zu alt sind für den Quatsch. Ich habe ewig gebraucht, bis mir dann eingefallen ist, der ist natürlich auch Fußballfan. Der muss auch ins Stadion gehen. Und als mir das einfiel, dachte ich so, sag mal, wie begriffsstutzig bin ich denn? Wenn der so ein Typ ist, der selber Fußball spielt, natürlich ist der auch Fan. Der interessiert sich auch für andere Leute Fußball. Danke, dass du sagst, es liest sich, als wäre es mir leicht von der Hand gegangen. Also manches war ein Kampf.
Accomplished.
Danke.
Also Ingo Herzke, dein Übersetzerkollege, ist auch in dieses Buch mit eingeflossen, ja. Höre ich jetzt raus. Es gibt auch einen Ingo, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, das es ist gibt er. Jetzt in dieser Fußballmannschaft auch einen Ingo, weil ich dachte, dann kann ich ihn auch gleich reinschreiben.
Du hast gerade selber schon gesagt, dass Jörg, der eine in der WG, an Demenz erkrankt. Und du hast vorhin auch gesagt, du wolltest einen Roman auch über eine Krankheit schreiben. Warum dieses Thema? Warum die Demenz literarisch bearbeiten? Und das ist sehr eindrücklich geschildert, wenn man selbst demenzkranke Menschen kennt, dann erkennt man ganz, ganz viel auch wieder in dieser Figur des Jörg, der sich immer mehr auflöst.
Ja, ich glaube, also ich bin jetzt Mitte 50, ein Großteil meines Freundeskreises ist in einem ähnlichen Alter und es ist einfach das Thema Nummer eins sind die alten Eltern. Und jeder kennt das irgendwie. Ich ahne, dass ungefähr alle, die hier sitzen, irgendeine Art von Erfahrung mit Demenzkranken haben in ihrem Umfeld. Und es wird nicht so viel drüber gesprochen irgendwie. Also wir sind da, glaube ich, immer noch teilweise ein bisschen unbeholfen im Umgang damit. Und das ist auch was man lernen muss. Und das ist eine wahnsinnig schwierige Phase, wenn man merkt, dass Menschen, die einem nahestehen, erst nur so ein bisschen schusselig sind und dann wirklich ernsthaft vergesslich und irgendwann sind sie nicht mehr nur vergesslich, sondern können auch gar nicht mehr denken. Man hat einfach das Gefühl, es geht gar nichts mehr rein in den Kopf und was rauskommt, ist nur noch zusammenhanglos. Also das ist einfach eine wahnsinnig schwere, schwere Phase und ein schwieriges Lernen, damit irgendwie umzugehen.
Es ist auf jeden Fall sehr eindrücklich, wie du in diesen Jörg hineingeschlüpft bist. Vielleicht hören wir mal einen kleinen Auszug, ja. Nämlich aus Jörgs Sicht geschrieben, wie er selber natürlich merkt, dass er etwas verliert, dass ihm etwas abhanden kommt. Und das hat Isabel Bogdan eben in Prosa übertragen.
Das ist jetzt schon von relativ weit hinten im Roman. insgesamt erzählt das über 2 Jahre. Das ist eigentlich nicht so viel für die Entwicklung einer Demenz, aber es läuft ja auch total unterschiedlich. Jörg, eloquent. Ich war doch immer eloquent. Ich kannte Wörter wie eloquent. Das ist, wenn man ganz viele Wörter kennt. Eloquent, Wörter kennt. Das reimt sich. Also ist es gut, sagt der, wie heißt der nochmal? Aus dem Kinderbuch mit den orangen Haaren. Der sagt, was sich reimt, ist wahr. Oder was sich reimt, ist gut. Der Meister Eder und sein eloquent ist, wenn man einen großen Wortschatz hat. Ein breites, es gibt doch ein Fremdwort für Wortschatz. Mir fallen die Wörter nicht mehr ein. Wo sind meine Wörter hin, meine Schätze? Ich war doch mal ganz eloquent. Eloquent war ich. So ein schönes Wort. Sie fehlen mir, die Wörter, die schönen und die hässlichen. Meine Schätze. Wortschatz, Wörterschätze. Wo sind sie hin, meine Wörter? Im Wörterbuch. Im Wörterbuch sind meine Wörter. Ich komme nicht mehr ran. Kein Wörterbuch mehr im Kopf. Das Wörterbuch in meinem Kopf ist kaputt. Ich konnte das doch immer mit Wörtern. Jetzt kann ich nicht mal mehr Wörter. Eloquent. Wie heißt denn nochmal dieser Kobold? Ein Kobold ist er, genau. Ein Kobold mit roten Haaren. Oder war das ein, die auf Schiffen sind? Sowas Ähnliches wie Kobold. Ein Mann. Der hat gesagt, was sich reimt, ist wahr. Habe ich was gereimt? War das wahr? Ich muss Brigitte fragen, sie weiß bestimmt, wie der heißt. Der Kobold mit den roten Haaren. Der hatte immer ein gelbes Hemd und eine grüne Hose an. Im Fernsehen war der. Oder war das ein Buch? Habe ich Basti das vorgelesen? Soweit erstmal kurz. Kurz zur Erklärung, Brigitte, die er fragen will, ist seine Frau und die ist längst tot. Manchmal weiß er das, manchmal nicht.
Ja, vielen Dank für diesen Auszug aus Wohnverwandtschaften. Wir wollen jetzt nicht verraten, wie die WG-Familie damit umgeht, aber es muss natürlich irgendeine Lösung gefunden werden und es geht letztlich um ganz große Fragen. Wie sehr ist man füreinander da? Geht man, bleibt man, wer geht, wer bleibt und so weiter. Ich habe aber noch eine Frage zum Thema Übersetzen, Isa, weil du bist ja seit so vielen Jahren Übersetzerin und findest für die Sprache von anderen Menschen die deutsche Übertragung. Ist das für dich ein ganz anderer Schreibprozess bei deinen eigenen Büchern oder ähnelt sich das dann doch auf eine gewisse Art und Weise, weil man natürlich immer nach einer ästhetischen, passenden Sprache sucht?
Ich finde, es ist total anders, weil beim Übersetzen einfach alles schon da ist. Und ich lese das englischsprachige Buch erstmal meistens ganz durch, um ein Gefühl für den Sound der Autorin zu kriegen und um mir vorstellen zu können, wie hätte sie geschrieben, wenn sie auf Deutsch geschrieben hätte. Und ich glaube, dass mich das ganz lange auch ein bisschen davon abgehalten hat, selber zu schreiben, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin es so gewohnt, die Stimme einer anderen Autorin oder eines Autors nachzuempfinden, dass ich gar nicht so richtig weiß, wie meine eigene Autorenstimme eigentlich klingen würde. Und dann hat mal Katja Lange-Müller gesagt, der Inhalt sucht sich die Flasche aus, in die er gefüllt werden möchte. Das heißt, wenn du weißt, was du erzählen willst, dann weißt du auch, wie das klingen muss. Und tatsächlich war es beim V so, dass mir diese Geschichte vom verrückt gewordenen V, der blaue Sachen angreift, quasi vor die Füße gefallen ist. Die ist nämlich wahr. Und mir war völlig klar, das braucht so eine britische Distanziertheit, so einen leichten ironischen Unterton und so. Bei Laufen war es sogar umgekehrt. Da hatte ich zuerst den Sound, also Laufen ist komplett der innere Monolog einer Frau beim Laufen und der ganze Text läuft. Der ist sehr schnell, der hat viele Kommas und wenig Punkte und ist so ein bisschen atemlos. Das hatte ich sozusagen zuerst, bevor ich dann das eigentliche Thema mit dem Suizid und der Depression und so da rein gefüllt habe. Jetzt war es so, dass ich einfach so ein bisschen gewartet habe. Ich glaube, ganz am Anfang klangen diese vier Figuren noch ziemlich ähnlich. Und je besser ich die kennenlernte und mit jedem Überarbeitungsgang, desto mehr haben sie sich auch unterschieden. Also ich glaube, das kam wirklich dadurch, dass ich diese Figuren kennengelernt habe, kriegten die dann ihre Stimme.
Und eine eigene Sprache. Und man merkt diesem Buch an, wie sehr du mit Sprache umgehst, sie abklopfst. Das ist dein Werkzeug, mit dem du seit vielen Jahren arbeitest. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du auch Vorsitzende bist in einem Verein zur Rettung des Wortes anderthalb. Warum das?
Ja. Anderthalb. Also, diesen Verein gibt's nicht, das ist ein Quatschding. Ich habe vor 100 Jahren mal in meinen Blog geschrieben, hiermit gründe ich den Verein zur Rettung des Anderthalb, weil ich das Gefühl habe, das Anderthalb geht verloren. Und ich lese und höre zunehmend eineinhalb. Und wenn ich mit Leuten drüber spreche, höre ich ganz oft, aber ich dachte, anderthalb ist bayerisch. Und der Nächste sagt, ich dachte, anderthalb ist Kölsch. Und der Nächste sagt, ich dachte, anderthalb ist Norddeutsch. Und alle glauben irgendwie, anderthalb gehörte in ihren eigenen persönlichen Dialekt. Aber das ist nicht so. Das ist ein hochdeutsches Wort und das ist so ein bisschen so eine Ausnahme, dieses Wort. Und ich finde, das kann man erhalten.
Letzte Frage, Isabel Bogdan. Ich habe natürlich sofort nachgeschaut und drauf geachtet. Ich habe es mindestens einmal gefunden in deinem aktuellen Roman, das Wort anderthalb. Ist das natürlich für dich eine Challenge, dass du dieses Wort in jedem deiner Romane mindestens einmal unterbringst?
Absolut. Ich habe tatsächlich, als der Pfau fertig war, da hat irgendjemand zu mir gesagt, ist das anderthalb drin? Und ich dachte, oh. Und habe noch mal einmal durchlaufen lassen und es war nicht drin, habe ich es noch irgendwo reingeschrieben. Und ja. Seitdem achte ich drauf, dass ein anderthalb drin ist.
Können Sie beim Lesen darauf achten, auf welcher Seite Sie dieses Wörtchen finden? Wir verraten es
Ihnen
nicht.
Wie Ostereier suchen.
Vielen Dank, Isabel Bogdan, für dieses Gespräch. Danke. Über das Buch Wohnverwandtschaft. Vor einer Woche ist es erschienen, es ist jetzt eine Woche da. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch.
Anne-Dore und Isabel Bogdan auf der Frankfurter Buchmesse. Dort saßen sie gemeinsam auf der ARD-Bühne und haben über den Roman Wohnverwandtschaften gesprochen, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Er hat 272 Seiten, kostet 24 Euro. Und es gibt auch ein Hörbuch, unter anderem mit den Stimmen von Katharina Wackernagel und Serkan Kaya, erschienen im Argon Verlag. Gibt es als MP3-CD und auch zum Download.
Ja, und zum Download gibt es natürlich auch uns, Orte und Worte, der Podcast auf fast allen Podcast-Plattformen und natürlich auf den Webseiten des RBB und in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch noch jede Menge anderer Podcasts, natürlich auch über Literatur.
Ja, Anne-Dore, und du schmeißt dich jetzt wieder ins Messegetümmel. Ich habe von Partys gehört.
Nein, ich bin hier nur zum Arbeiten. Aber auf jeden Fall ist die Messe wirklich der perfekte Ort gerade für Orte und Worte. Auf jeden Fall werden hier sehr viele Worte gemacht.
Prima, klingt gut. Ich war ja letztes Jahr dabei, diesmal lasse ich es aus. Aber wir sagen trotzdem Tschüss für heute. Ich bin Stefan Auschwart.
Und ich bin Anne-Dore Krohn.
Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Gabi Klusmann. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.